just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zur 43. Ausgabe des ETCG-Podcasts. Als heutiges Thema haben wir die Weiße S London, die größte europäische Weiße S bis jetzt überhaupt. Und eingeladen habe ich jetzt einmal zwei der vier Teilnehmer, weil es ist klüger, wenn man die Podcasts auf zwei Podcasts aufteilt, aus zeittechnischen Gründen. Das wäre mal der Alpi Engine und der Patrick Rieder. Stellt euch bitte mal kurz vor, also Patrick zuerst.
Ja, also wie ihr schon wisst, mein Name ist Patrick Rieder. Ich bin 21 Jahre alt, habe jetzt eben die YSS in London gewonnen und spiele das Spiel schon seit Anfang an, eigentlich mit dem ersten Text begonnen und competitive eigentlich, aber erst ein paar Jahre später eben.
Und hast du einen ETCG-Usernamen auch,
ja, oder nicht? Ja, also auf ETCG habe ich einen Username, Heater, und sehr aktiv bin ich aber zurzeit nicht auf ETCG.
Aha, findet ihn. Schickt ihm unnötige Freundschaftsanfragen. Okay, Alpay, wie schaut's bei dir aus?
Okay, ich bin Alpay Engin, bin 18 und spiele das Spiel seit Anfang an, aber erst aktiv Anfang 2005. Meine erste YCS war jetzt in Barcelona.
Ja. Und die hast du dann gewonnen?
Nee, Barcelona war schon verpasst. Hoch und schon.
Und auf ETCG heißt du?
Als XX Alpha XX.
Und wofür stehen die XX?
Das habe ich, glaube ich, mir auch Yu-Gi-Oh! Online damals genannt, deswegen hätte ich jedenfalls los gewesen, nach einem Werden nachgemacht, ja.
Ja, da gab es sehr viele XX und YY und keine Ahnung, GM für Großmeister.
Das war damals Game Master.
Ja, genau, Game Master. Das waren die Leute, die angeblich dann Sonderfähigkeiten hatten und eigentlich zum Spiel gehörten. Aber man hat nie einen echten GM gefunden, aber das Gerücht war halt immer da.
Perfekt.
Ja. Hast du auch Yu-Gi-Oh! Online gespielt, Patrick, oder nicht?
Nein, Yu-Gi-Oh! Online habe ich nie gespielt. Ich habe nur zum Teil die DS-Spiele gespielt, aber da halt nur so zu Gaude.
Okay, also für alle, die noch nichts über die Weiße S London wissen, es waren über 1450 Teilnehmer, was die größte Weiße S in Europa bis jetzt war. Es ist immer gigantisch, wie Yu-Gi-Oh! Es schafft, immer größere Zahlen zu produzieren. Und ein Hauptgrund dafür war, dass es gleichzeitig zu der Weiße S die Comic-Con stattgefunden hat. Das heißt, es waren sowieso, also ein Teil der Halle war für Yu-Gi-Oh! Zuständig. Und der restliche Teil war für Animes etc. Das heißt, du bist hingekommen, alle Leute waren verkleidet, du bist dir überhaupt nicht komisch vorgekommen, weil alle anderen haben noch komischer ausgeschaut wie du selbst. Das war schon recht cool. Dann gab es noch zum Beispiel ein Special Event, wo man die drei Giant Cards auf einmal gewinnt. Und zwar war das ein Sealed Event. Das gab es auch bis jetzt noch nie. Also die haben sich echt was einfallen lassen. Ja, allgemein, wie fandet ihr das Turnier?
Ja,
Machst du mal zuerst, Patrick.
Ah, okay. Ja, also ich habe es sehr toll gefunden. Es war auch sehr nice, die ganzen verkleideten Leute zu sehen und zu sehen, dass sie alle noch verrückter sind als wir. Und ja, also meine Gegner waren auch alle sehr freundlich. England ist auch ein cooles Land, also bis auf das Wetter. Aber sonst ist es schon sehr fein.
Also bei mir war es so, dass halt die Anfahrt halt sehr ärgerlich war, weil wir unseren Eurotunnel verpasst hatten. Der kam ja jetzt relativ spät an zum Turnier. Ich fand es halt ein bisschen ärgerlich, dass es so lange gedauert hat an Tag 1. Weil wir dann zum Hotel hinfahren mussten, zurückfahren mussten, hat wieder 2 Stunden gedauert. Da hatte ich vielleicht noch 4 Stunden Schlaf.
Also sozusagen der Tag 1 war so lange,
ja, oder? Ja, richtig, Tag 1.
Weil Tag 2 ist, glaube ich, sehr zügig dahin gegangen.
Ja, es ging.
Und zwar
spätet, aber ja, ging noch.
Ja. Also am Tag 1 gibt es halt folgendes Problem. Erstens einmal haben sich Leute überhaupt zu YSS angemeldet, nur damit sie günstiger zu Comic-Con kommen, weil das war 20 Pfund anstatt von, glaube ich, 40 Pfund oder 30 Pfund.
Haben die ausgenutzt.
dadurch, dass sich diese Leute angemeldet haben und eine Deckliste brauchen, mussten sie sich erst ein Starterdeck organisieren und dann natürlich die Deckliste abgeben. Und viele Leute sind dann einfach, haben gezahlt und sind einfach durchgegangen, ohne Course-ID. Und die Leute haben sich gewundert, ja, wo ist jetzt, wo ist die Course-ID zu der Deckliste, was sollen wir machen? Das war einmal das erste Problem. Und das zweite Problem war, dass die Leute sind gekommen und wissen, Müller wird mit Ü geschrieben. Ja? Jetzt wird es aber von Cosi mit Umlauten geschrieben, das heißt UE. Und bei den Seatings haben sich die ganzen Leute nicht mehr gefunden, weil sie nach Müller mit Ü gesucht haben, aber Muela stand dort. Ja? Dann sind sie halt alle hin zu Konami und gesagt, hey, hey, wir sind da nicht oben, wir sind da nicht oben. Ja?
No.
Das gab natürlich, es gab natürlich sehr viele, weil wenn da 1450 Leute sind und plötzlich 400 beschließen, sie sind nicht oben, dann verzögert sich die erste Runde um ein paar Stündchen. No. Okay, also so allgemein, wie ist es für euch so, in einem so großen Event zu spielen? Also im Vergleich jetzt zu einem kleineren Event?
Der Vorteil ist halt, dass auch internationale Spieler da sind, dass man auch gegen die spielen kann. Weil bei nationalen Beispielen, Lokalspielen, kenne ich ja die Gegner so oder die Leute gegenseitig. Das ist halt immer ein großer Vorteil, weil die auch dann die Decks kennen und da wissen, wie du spielst. Das ist halt bei internationalen Turnieren halt nicht so. Da kann man besser auf Mindgame bluffen. Die Gegner kennen halt deine Decks nicht. Du musst auf alles gefasst sein. Das ist halt so. Ja, das finde ich dann schön. Und auch diese Größe finde ich schön. Das macht halt mehr Spaß. Die Atmosphäre ist mal so viel geiler als auf dem Lokalturnier.
Ja, und außerdem, du siehst die ganzen Leute wieder, die du eben ja, von den schön, ganzen Turnieren kennst.
Aber man sieht ja auch nicht jedes Mal, auch so euch mal finde ich auch nicht schlecht.
Ja, natürlich nicht immer, aber viele sieht man schon immer wieder.
Ja.
Da macht man natürlich auch zum Teil was zusammen und das ist schon sehr geil. Ja. Auch die Größe des Turniers und gegen andere Leute, außer jetzt den bekannten Kreis zu spielen, ist schon sehr geil.
Na, ich hätte eine spezielle Frage, und zwar, wie seht ihr das, wenn ihr jetzt in einem 1400-Mann-Turnier spielt, verglichen mit zum Beispiel einem 800-Mann-Turnier, wo ist es, glaubt ihr, leichter, durch die Vorrunden zu gehen, also mit einem guten Ergebnis, und was ist der Grund dafür?
Ich finde, dass eigentlich dasselbe ist, weil in der Vorrunde muss genauso gut stehen. Weil normalerweise kommt ihr auch mit einem 8-2 bzw. 9-2 ja immer in die Top 10. Also wenn das Turnier ein bisschen größer ist, muss halt eine Runde mehr gewinnen, aber es ist so viel schwerer als so ein kleines Turnier mit 800 Leuten.
Ja, es ist auch beim großen Turnier, also mit 1400 Leuten jetzt zum Beispiel, da sind dann auch zum Beispiel mehr Leute dabei, die nicht so viel gespielt haben, beziehungsweise nicht so viel Erfahrung haben, sind mehr dabei natürlich als wie bei 800 Leuten und da ist es zum Teil leichter. Ich meine, natürlich spielst du dann auch mehr Vorrunden, es kann zum Teil auch mehr schief gehen dann dadurch, aber trotzdem, also ich glaube, das nimmt sich beides nicht viel, also es ist beides gleich schwierig.
Okay. Ja, also der einzige Unterschied ist, je mehr Spieler da sind, desto geringer ist die Chance, dass du gegen einen richtig guten Spieler spielst. Jetzt ist halt die Frage, wenn du sowieso gegen schwächere Spieler immer gewinnst, dann ist es theoretisch egal, wo du spielst. Ja? Wenn du aber jetzt gegen schwächere Spieler, die mit irgendwelchen Decks daherkommen, wie zum Beispiel plötzlich Samurai oder Speedburn oder Naturia, was weiß ich, aber so ein Deck, auf das du nicht vorbereitet bist, und du hast Probleme gegen solche Decks, also mit deinem Main-Deck, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du in einem größeren Turnier spielst, weil die Chance größer ist, dass du gegen so richtige Random-Decks spielen kannst, im Vergleich zu kleineren Turnieren, weil da sozusagen weniger von denen da sind, von diesen, Casual Players. Genau. Na gut, das heißt, wie seid ihr beide am ersten Tag gegangen? Also welches Endergebnis hattet ihr?
Ich ging zu 1-7-1. Aber ich bin Geld jetzt verloren.
Ich bin auch 2-1 gegangen.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt eigentlich mit einem recht guten Gefühl in den Tag 2 reingegangen.
Genau.
Ja, es ging.
Ja, es ging.
Ja, ich hatte Angst, wenn ich den Geld jetzt verliere, dass der Typ auch bei 3-3 gedroppt hat, dass ich auch zu 2 nicht in den Top komme. Und ich hatte schlechtes Tiebreak. War meine Befürchtung, wenn ich ehrlich bin, deswegen.
So, und ich weiß, dass ihr beide Tränkruder gespielt habt. Richtig?
Ja, richtig.
Ja.
Richtig.
Surprise, surprise. Top 4, 4 Tränkruder, sehr dominant.
Ja.
Inwiefern habt ihr euch dann auf die Weißes London vorbereitet? Also das ist eine Frage vom Passion oder Pass Sion, je nachdem, wie ausgesprochen werden will. Also habt ihr da irgendwas Spezielles gemacht? Habt ihr überhaupt überlegt, was außer Dragon Ruler zu spielen, oder ist es nur darum gegangen, welche Version von Dragon Ruler, oder?
Auf keinen Fall. Auf jeden Fall Dragon Ball, was einfach das beste Deck ist. Auf
Genau, also
jeden Fall.
hat überhaupt keine Diskussion gegeben, ob Dragon Ruler oder
Ich
nicht
sag
Dragon
es
Ruler.
auf keinen Fall.
Aber die Version war natürlich wichtig. Und ja.
Ja, und wie habt ihr das denn gemacht? Seid ihr in ein Trainingscamp gegangen, so in Korea, für eine Woche und habt immer nur Dragon Ruler gespielt gegen Dragon Ruler, oder
Nee, ich
wie
habe
läuft
Turniere
sowas ab?
gespielt. Ich habe regionale Turniere gespielt, abends in Treffen.
Also,
Und
ich habe. Ah, Entschuldigung.
ja, mach weiter.
Also, ja, also ich habe relativ wenig gespielt. Ich habe nur ein oder zwei Ladenturniere mit Dragon Ruler gespielt. Und hauptsächlich war halt, dass ich den besten Bild hatte, dank dir, Claudia.
Yay.
Und von dem her war das dann einfacher als wie mit einer anderen Version.
Okay, aber eure Versionen haben sich ja ein wenig unterschieden, was natürlich sehr interessant war, weil zum Beispiel hat ja Alpai, du hast zum Beispiel DDR gespielt,
Ja.
was sonst niemand gespielt hat, dann hast du eine Emptiness im Main gespielt,
Ja.
also fürs Mirror
Und
Matchup, und du hast aus irgendeinem unerklärlichen Grund, ja, hast du Trigon vergessen und du hast den Effektwähler gespielt. Also, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, zu diesen kleinen Änderungen?
Also ich fand, dass die Emptiness vor allem Late Game aber richtig gut kam. Sie hat mir immer die Spiele gerettet. Kam auch sehr überrascht, weil der Rechner mit Emptiness im Main war. Genau wie DDR und Wailer, weil die Leute rechnen halt nicht damit. Deswegen kommen die Karten halt immer besser, als wenn die jeder spielen würde.
Und wieso jetzt genau den Wähler? Also ist das fürs Miro-Matchup und gegen was im Miro-Matchup?
Halt gegen Dragon Ruler und halt, wenn der Gegner mir Crimson Vader geben will, weil ich auch zwei Karten drüber gespielt habe.
Okay, also dass du mehr Outs auf Crimson Blade
Richtig,
hast,
und
sozusagen.
halt gegen den Armory Arm.
Amori
Habe ich
Armut,
bekommen, ob der
klar.
Gegner mir einen Armory Arm angerüstet hat und einer der Monster reingerannt hat, deswegen habe ich halt auch mal verloren.
Also hauptsächlich zur Absicherung.
Ich habe nur ein Spiel gewonnen, weil der Gegner einfach durchgezogen hat, hatte ich irgendwie 15, 16 Karten, dann kam der Wailer und hat aufgegeben. Weil er halt eben meinen Wailer nicht gerechnet hat.
Okay, Side-Decks sind eigentlich ziemlich gleich. Du hast halt Royal Decree gespielt anstatt Zepstern. Ist auch eine Variante. Ist, glaube ich, beides gut. Okay, bei Patrick, du hast eigentlich, also wenn man es mit den anderen Listen vergleicht, du hast einfach Trapstans gespielt.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied. Einfach zwei Trapstans anstatt MSTs.
Ja, und den einen Trooper zusammen mit dem Trigger. Der eine Trooper war sehr gut.
Ja, vielleicht hätte Alpai auch einen Trooper und einen Trigon spielen sollen.
Ja, also ich kann es nur empfehlen.
Okay, was war die beste Karte von eurem Deck insgesamt, wo ihr sagt, im gesamten Turnier, das war die Karte mit, also, außer, wir nehmen einmal Return und Six Tens nehmen wir mal raus aus der Diskussion, also, was war sonst die beste Karte, mit der ihr sozusagen durchs Turnier gerannt seid, oder der,
Auf jeden Fall die Bank.
die
Keine
Karte?
Frage. Die Karte war so gut.
Debris, eindeutig Debris Ring, beste Karte im Dragon Ruler, meiner Meinung nach.
Ich fand die Bank
Ja.
aber wirklich noch besser, finde ich, weil einfach die Drain to Move ist einfach, wenn eine Farbe weniger hat, kann er halt weniger mit den Karten arbeiten, kann er weniger Druck aufbauen.
Ja, das natürlich, aber es ist eben so, fürs Main Deck ist natürlich Debris Ring, auch gegen Random Decks gewinnst du immer
Aber
mit Debris Ring.
Death Row sprengen, alles auspacken. Boah. Dort nicht schlecht.
Ja.
Okay, dann Wasser ist nass. Was für ein toller Username. Fragt. Aber Wasser ist nass. Welche anderen Decks ihr sonst noch gerne spielt? Also derzeit halt. Außer Dragon Ruler.
Ich spiele Zeit noch mit Freunden Wind-Up im DM-Format mit Hunter.
Ah, Wind Up,
Ziemlich
okay.
lustig, mit drei Rabbits halt, meinem Deck halt drei Hunter, drei den Mikey. Ist ein bisschen lustig halt, wenn man die Formate anguckt, das letzte. Oh.
Ja,
Was anderes als statt mit Dragon Ruler.
also so von dem her spiele ich sonst eigentlich eher so ein eigenes Format, das wir entwickelt haben, so Multiplayer, wo halt so eine eigene Bandlist dabei ist und mehr Karten gespielt werden. Aber so von dem her, sonst andere Decks gibt es nur Dragon Ruler, das ich auf, also im Laden oder so spiele.
Na gut, na gut. Was hätten wir denn noch? Wir brauchen noch coole, coole Fragen. Ha! Shadow of the Six fragt, wie alt war der am Anfang eurer Yu-Gi-Oh! Karriere?
Weiter mit Karriere.
Karriere, sagen wir, der Start, wo du gespielt hast, der Anfang des Spiels, weil Karriere ist ein wenig, ja. Also, ja. Mit welch, also in welchem Alter hattet ihr das erste Mal eine Yu-Gi-Oh! Karte in der Hand?
Wann hat's begonnen? 2001, denke ich, ja.
Kann sein.
Straßenrennen.
Müsste ich nachschauen.
Da war ich 9 oder 10.
Also mit 10?
Dann war ich 9 oder 10, ja.
Und Alpay hat mit...
So jung war ich, glaube ich, echt nicht. Ich war in der dritten Klasse damals. Dritte, vierte. Also mit dem Starterdeck, wo die raufkamen, mit Yugi und Kalber. Da habe ich halt so Alpay ersten Karten gehabt.
Boah, okay, das ist eh eigentlich der Anfang, weil ich hatte auch meine ersten Karten bei Yugi Kaiba. Und ich wählte Kaiba. Ja, cool, 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 cool. Was sind eure Lieblingskarten? Habt ihr welche? Zocker 23 möchte das gerne wissen.
Meine Lieblingskarte ist Snowman Eater.
Snowman Eater, okay. Ja.
Eine meiner Lieblingskarten ist Trapstun.
Ja, dann erklärt's mal, wie ihr dazu gekommen seid, dass das eure Lieblingskarte ist. Da muss es sicher eine Geschichte dahinter geben oder einen Grund. Ja,
also bei mir war es so, dass das Domain Eater halt mir immer die Matches gewonnen hat. In Barcelona und Bochum vor allem halt. Gegen Dino Rabbits oder auch, ja, auch mal teils mehr, wenn ich Ritter geboardet habe. Und ich fand die Karte aber endlich geil, weil sie richtig geil aussieht. War halt immer gut im Wind-Up, hab ich auch mal Main gespielt, weil ich
ja, also bei mir ist es so, Trapstone habe ich ja zum ersten Mal in der ersten Weißes Bochum gespielt, mit X-Saber, da war auch ja so die Combo Trapstone into Hyundai, damit man verdeckte Karten abmontiert, und seitdem habe ich die Karte geliebt, also es hat keine Karte gegeben, die ich lieber immer ins Deck integrieren wollte, und sie hat aber nicht immer funktioniert. Aber ja, jetzt wieder, endlich.
Ich glaube, das ist so eine Karte, die, wenn der Heavy Storm weg ist, dann kommt das Traps dann wieder zurück. Weil dann die Leute immer beschließen am Anfang, ja, warte, wir spielen wenig Fallen, dann geht's weiter, oho, wir spielen nur mehr Fallen und verstecken uns hinter unseren 7, 8 Fallen, komm nur, komm nur. Und dann plötzlich kommt das Traps dann und jeder so, wow, fuck, wieso spiele ich so viel Fallen? Da kommt der Traps dann, ich bin tot. Also es ist immer sehr vom Format abhängig. Und die Karte ist halt, ja. Ich glaube, der Hauptgrund, wieso die Karte richtig gut ist, ist, sie kann Return und Six Sense negieren und du kannst sie offensiv und defensiv spielen. Also schon
natürlich
eine ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Karte. André Phantom würde gerne wissen, welche persönlichen Stärken, also machen euch, also euch zwar, was sind eure persönlichen Stärken sozusagen, dass ihr daraus erfolgreicher Spieler werdet? Oder seid. Ja.
Weiß nicht, ob ich noch antworten kann. Wie man die Fragen beantworten kann.
Ja, also was glaubst du, was ist das, was du sozusagen, deine Fähigkeit, wodurch du ein guter Spieler bist? Also zum Beispiel Leute denken strategisch oder wie Schach oder so, andere Leute sind einfach kreativ, andere Leute können immer gut mit Stresssituationen umgehen. Also
ich denke halt immer, so die Züge schon mal voraus, was der Gegner halt nächste Züge machen kann. Versuche halt die Züge schon halt im Vorort zu kontern. Halt meine Ressourcen immer nicht direkt verschwenden. Das denke ich, ja.
Ja, hast du. Du tust ja auch ein wenig so psychologisch. So, du
ja,
probierst ja auch deine Gegner verzweifelt anzuschauen
und zu hoffen, halt, dass er dann in die Scarecrow rennt.
Ja, richtig, ja, richtig. Also ich glaube, das ist zum Beispiel eine Stärke von dir, also dieses Mindgaming.
Ja, denke schon.
Aber Leute, ihr habt es jetzt alle gehört, was er macht, also fallt nicht auf diesen Trick rein. Ja. Tut mir leid, Alpay, du wirst jetzt nicht mehr so viele Turniere gewinnen, aber es ist das Mindgaming weg.
Klappt schon immer wieder. Mal schauen.
Okay, Patrick?
Ja, also ich denke, dass ich die Situation gut einschätzen kann oft, also dass ich verschiedene Connections sehe, die dann im Zuge darauf mir dienlich sind, da ich dann die Probleme besser herausfinden kann, warum das Spiel gerade in die eine Richtung läuft, beziehungsweise in die andere, und dann dort ansetzen kann, damit ich ins Spiel komme oder das Spiel natürlich gewinne. Und ich kann mich auch sehr gut konzentrieren, also so, dass ich wirklich alles um mich herum halt abschalten kann, außer auf das, was ich mich konzentriere.
Okay, kannst du den ersten Teil noch probieren, irgendwie einfacher zu formulieren, dass jeder folgen kann? Weil ich glaube, ich bin bei der Hälfte ausgestiegen. Der zweite Teil war leicht, so ich kann mich gut konzentrieren. Und,
ja, dass ich
also du,
eine gute Problemfindung habe.
Problemfindung. Also das ist ein Problem und überlegst dir dann sofort, ja, wie kann man das lösen?
Genau, ja.
Also analysieren von Problemen. Ja, cool. Ja, okay, es gibt ein paar Fragen, die werden wir nicht stellen. Ah, das ist eine coole Frage. Alpay, spielst du irgendein anderes TCG außer Yu-Gi-Oh?
Nee, Yu-Gi-Oh.
Okay. Bei Patrick weiß ich, der spielt Magic, richtig?
Ja.
Was findest du, ja, also es ist immer so die Frage, wenn jetzt jemand Magic erwähnt und es gibt Yu-Gi-Spiele, ist immer die Frage, was findest du besser, Patrick? Magic oder Yu-Gi? Wähle deine Antwort weise.
Also ich finde, Yu-Gi ist lustiger, um schneller mal Spaß zu haben. Aber zum Beispiel bei Magic kann man vieles machen, was man bei Yu-Gi eben nicht machen kann. Zum Beispiel, man kann du hast noch ein größeres Ressourcenmanagement als bei Yu-Gi zum Beispiel, dass ja da auch Länder gibt, die dann für deine Karten, die du ausspielst, bezahlen. Und von dem her ist es auch sehr lustig, aber Yu-Gi ist im Großen und Ganzen lustiger.
Nee, ich glaube, es ist immer die Frage, will man fast fahren in Excitement oder will man viel, viel denken? Also wenn man viel, viel denken möchte, dann geht man zu Magic. Wenn man schnell die Partien spielen will, dann ist man bei Yugi. Wobei derzeit im Drachenformat durch das ganze Mischen, ja, dauern die Partien zwar ewig, aber ist jetzt nicht. Dann Everin Ech würde gern wissen, wie finanziert ihr Yu-Gi-Oh? Weil, also ich glaube, das haben sowieso mehrere gefragt. Also so als Beispiel, die denken dann so, ja, Draco-Sax. Ja. Es ist halt als Schüler, wenn man das so sieht, drei Draco-Sax, 150 Euro, das ist nicht immer so leicht, deshalb.
Ja, also.
Okay. Ja, mach los.
Ja, also ich finanziere es eben übers Arbeiten, beziehungsweise natürlich über den Kartenverkauf. Und zum Teil natürlich auch durchs Kartenausbauen kann man verschiedene Karten eben kriegen, die man sonst ankaufen müsste.
Ja, bei mir ist halt so, dass ich halt eigentlich relativ viel verkaufe und halt ein bisschen von meinen Eltern gesponsert werde, weil ich ja noch Schüler bin.
Und du gewinnst doch regelmäßig.
Ja, mehr oder weniger.
Ja, wisst ihr, geht sie in den Shop und kauft sich Booster oder seid ihr eher die Leute, die sich alles antauschen oder gewinnen oder kauft sie überhaupt nie Karten oder?
Auf nur Karten, wenn ich die wirklich brauche, also wenn ich nicht anders bekommen könnte. Sprich vor einer YCS, vor einem großen Event. Wenn ich angetauscht bekomme, muss ich die halt kaufen, aber ich bin nicht so ein Typ, der gerne kauft. Lieber verkaufen.
Ja, also natürlich ist Kaufen so von dem her einfacher, weil da gibt es einen fix festgelegten Betrag, damit zahlst du fertig. Aber das ist natürlich nicht. Macht natürlich nicht jeder gern, also ich tausche am liebsten, beziehungsweise zum Teil kaufe ich natürlich auch. Und bei den neuen Editionen kaufe ich mir meistens ein Display, damit ich die ganzen Commons und Rares, die ich sonst stundenlang suchen müsste, kann ich es halt so, habe ich halt so einfach da von der neuen Edition.
Spielt ihr dann auch überhaupt in Sneak-Events mit oder findet ihr Sneak-Events nicht so gut? Weil da gibt's halt verschiedene Ansätze, weil einerseits, also es ist cool, wenn man in Sneak spielt, weil man wirklich die Karten, wirklich jede Karte lesen muss, weil man jede Karte fast spielen muss. Aber andererseits ist es halt so, dass wenn jemand einen richtig guten Pool aufmacht, hast du im Sneak schon sehr wenige Chancen zu gewinnen.
Noch keine Sneak-Set gespielt.
Ja, also ich spiele im Normalfall eben schon Sneaks mit, eben auch aus dem Grund, dass man die ganzen Karten kennenlernt.
Okay, also würdest du Sneak weiterempfehlen und für Alpay so, na, wozu Sneaks? Habe ich das richtig verstanden? Okay, dann Sam Gray, der hat sowieso recht coole Fragen gestellt. Also die erste Frage, die ich hier stelle, Erzählt eine peinliche Situation aus eurem Leben. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Die ihr den ganzen Internet jetzt teilen werdet. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Eine Nicht-Yu-Gi-Oh!-Frage. Wo man eine Geschichte erzählen muss. Kann man auch kurz fassen.
Ich würde gerne darauf antworten.
Nein, du musst nicht darauf antworten. Also, wenn es dir zu peinlich ist, dann hätten wir schon erst die peinliche Geschichte.
Kann ich darauf anfangen, wenn er will.
Okay, Patrick, bitte. Erzähl ihm was Peinliches.
Ja, das muss ich mir kurz überlegen. Also ich weiß ja nicht.
Da gibt es sicher eine Liste von Dingen.
Es gibt natürlich eine Liste, aber die muss ich erst alle mir wieder ins Gedächtnis rufen.
Das muss ich für einen erzählen. Ich glaube, das ist die schlechtere Wahl.
Ja, ich überlege gerade, was ich sagen könnte, aber es gab ja schon einige. So, eine wäre vielleicht, dass ich auf der Abschlussfahrt halt gesoffen irgendwie im Sand lag und ein Lehrer mich da gefunden haben. Weil schon ein bisschen peinlich.
Ja, der erste Rausch. Passiert.
War nicht der erste, aber das war ein lustiger Rausch.
Das wollten unsere Hörer nicht wissen, wie oft du dich betrinkst, aber ist gut zu
wissen. Da hab ich nicht gesagt, werde ich euch sagen.
Ja, also, okay, ich bin auch, wie ich mal aus war mit Freunden natürlich, bin ich ein paar Mal gegen eine Stange gelaufen.
Und wie hat sich das so angefühlt, gegen eine Stange zu laufen?
Ja, war nicht so angenehm.
Bist du da einfach direkt mit dem Kopf rein oder, weiß nicht, wie ist das passiert?
Ja, also einmal bin ich halt an der Stange so praktisch vorbeigegangen und hab aber Vollgas mit der Schulter gegen die Stange. Und ein zweites Mal habe ich einfach auf eine andere Seite geschaut und plötzlich pam, war die Stange vor mir.
Hat wahrscheinlich ein bisschen weh.
Bitte?
Hat vielleicht ein bisschen weh, oder?
Nicht sofort. Später ja. Dann.
Na gut, dann ja, nehmen wir das. Welchen Beruf geht ihr nach oder strebt ihr an? Also was sind eure beruflichen Ziele, beziehungsweise aus was arbeitet ihr?
Ich strebe gerade den Beruf Bankkaufmann an.
Bankkaufmann. Das heißt, machst du da jetzt eine Lehre oder?
Bitte? Nee, ich mache Fachabitur.
Fachabitur. Und wie lange dauert das noch? Oder wie lange dauert das insgesamt?
2 Jahre, also das stimmt gerade im ersten Jahr.
Ja, cool. Also ein Bankier.
Also ich arbeite zurzeit als Callcenter Agent bei UPC und ich will aber dann natürlich mal Arzt werden, da ich Medizin studiere.
Okay, das heißt, du arbeitest sozusagen neben deinem Studium, damit du viel Geld hast, dass du alles in Yu-Gi-Oh! Investieren kannst.
Genau.
Und Alpai wird uns irgendwann einmal günstige Kredite anbieten.
Ja, sicher, ziemlich günstig.
Okay. Dann noch eine einfache Frage. Eistee, Pfirsich oder Zitrone?
Zitrone.
für Zitrone.
Und ja. Was ist der Grund dafür?
Schmeckt besser.
Ganz genau.
Schmeckt besser, okay. Das heißt, ja. Keine Pfirsich-Fans da.
Nee.
Bin ich gespannt, ob die anderen zwei, also ob Michel und Yoshi das anders sehen.
Was war das für eine Frage?
Mal schauen. Ja. Ist eine gute Frage, also genauso wie die peinliche Frage. Kommt aus dem Nichts.
Ja, aber die peinliche Frage gibt ja ein bisschen Sinn.
Ja.
Magst du Eistee, Pfirsich, Zitrone? Passt nicht mehr.
Passt einfach nicht. Ja, ich bin auch für Eistee, Zitrone, so, um es einmal so zu erwähnen. So, CM Punk 434. Wie findet ihr das jetzige Format? Da ja gesagt wird, dass die Spieler, die das Dragon Deck absolut beherrschen, einen Vorteil haben und auch gesagt wird, so oft werden Sachen gesagt, wird es zurzeit oft im Dragon Mirror der bessere Spieler gewinnt. Seht ihr das auch so oder glaubt ihr, es geht darum, wer zieht das erste Sixth Sense, Return, fängt an? Wie seht ihr das?
Ich finde schon, dass im Mirror Match nicht immer, aber sehr oft der bessere Spieler gewinnt. Weil halt schlechtere Spieler auf die Krisenbilder reinlaufen, sozusagen halt keinen Schutz gegen den haben. Aber es hängt auch natürlich von der Startkarte, wenn der Gegner immer Schwerter hat, Raviden und du einfach keine Setup hast für deine Drachen, dann verlierst du halt auch. Ist einfach so.
Ja. Und es ist ja auch so, dass die schwächeren Spieler manchmal einfach mit Return verlieren oder mit Six Sense verlieren. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dass sie jetzt Return haben oder haben könnten, dann trifft es dich meistens auch nicht so hart, da du die Vogelscheuche hast oder Tarantula oder irgendetwas. Und sie verlieren dann halt mit Return, weil du dann dein Return flippst und damit gewinnst.
Ich konnte halt nur gegen ihr. Gegen Six Sense nicht machen, weil ich kein Traps anspiele. Und da konnte ich mich ganz nicht so ganz vorbereiten. Also das Problem wäre, man kann es ganz spielen.
Ja, das wird jetzt eh spannend, wenn dann alle Leute Traps dann spielen, wie man dann darauf reagiert. Ob dann plötzlich wieder Book of Moon und Wailer zurückkommt und jeder so, ha, Traps dann nicht tödlich. Und er so, ja, Wailer, ja, Book, bitte. Okay, dann noch eine gute Frage. Also die passt überhaupt einmal, damit wir wieder was Eventbezogenes haben, weil es geht ja schließlich noch immer um die Weißes London. Ja. Wie bereitet ihr euch am Tag direkt, also an dem Tag, der direkt vor der Weißes vor? Also was macht sie davor, damit ihr anschließend so fit seid, dass ihr die nächsten zwei Tage sozusagen 24 Stunden durch Yu-Gi-Oh! Spielen kannst? YOLO durch, wenig essen, wenig trinken, einfach gewinnen. Wie schafft sie das? Was macht sie da am Vortag? Geht sie da früh schlafen?
Ich bin testen und dann schlafen halt mehr nicht. In London konnte ich halt gar nicht spielen, weil wir halt so 11 Uhr, 12 Uhr schon da waren. Da musst du halt direkt schon mal schlafen, damit wir ein bisschen fit sind den nächsten Tag.
Ja, also zum Teil natürlich testen bzw. Sachen diskutieren wie die letzten Karten, die man noch addet ins Main Deck oder Side Deck und dann möglichst früh schlafen zu gehen. Meistens schafft man es eh nicht vor eins.
da habe ich auch irgendwie, ich glaube, ein paar Stunden vom Turnier habe ich auch schnell wieder ein Tritt in die Bank reingetan. Den Rest war eine...
Das war eine gute Entscheidung.
Problem ist halt, dass die Leute immer die ganzen Consonants rausbauen im Normalfall. Hab ich auch gemacht, hab ich dann überlegt, dass man halt so wenig Ziele für die Karte hat, die halt auch tot kommt. Weil ich hab ja halt auf letzten Turnieren getestet und die kamen nicht einmal richtig, zweimal tot.
Was ich meine.
Frank war halt echt endgut, da muss ich halt frei spielen. Hab ich auch nicht bereut.
Wobei ich sagen muss, es gibt einen Amerikaner, der nennt sich Patrick Hogan, der will den Leuten einreden, dass die Bank scheiße ist. Gegen Drache, weil, ja, weil irgendwie es falsch ist, die Drachen zu verhindern. Also, ich sehe das anders. Ich.
Was soll da Sinn sein? Man kann nur mit Drachen gewinnen.
Ja, man muss entweder auf Duelist Grounds gehen und seine Argumentation lesen, oder man liest halt irgendeinen Artikel von ihm, also, wem das interessiert, Schleichwerbung. Lest sich das durch.
Kann sich kein Argument finden, warum man kein Debunk spielen sollte.
Es gibt eh keins.
Das macht keinen Sinn, kein Debunk im Sideboard zu haben. Und auch ist es auch gegen Dragonity super gut, weil du hast dieselben Ziele wie gegen Drachen. Vielleicht nach dem Boarden ein Max C weniger oder so, aber trotzdem, es macht überhaupt keinen Sinn, nicht zu boarden.
Ja, das macht gar keinen Sinn. Aber Dragonity kann halt auch mit Dax gewinnen. Die brauchen nicht nur die Drachen.
Natürlich, aber den machst du halt irgendwie anders weg mit Windblast oder Warning oder TT oder so.
Ja.
Oder du hast das Max C.
Boah, ja. Das ist die Karte.
Das Max C ist die Siegkarte gegen fast beide Decks, nur dass du halt mit Dragonity ein bisschen mehr committest, weil du halt nicht einfach so einen Redox in Defense haben kannst, im Vergleich zum Drachendeck. Oder weitere Grund, also wenn der Dragonity-Spieler seine Reckless Greeds aktiviert, weil er sagt, ah, jetzt gehe ich in den Combo-Turn und dann kommt das Max-C, dann hat er eigentlich schon committed, weil er zieht die nächsten zwei Züge nichts mehr, wenn er Pech hat. Das heißt, wenn dann irgendwie nicht viel kommt, kann sein, dass er einfach so tot ist, weil es kommt halt nichts mehr, weil er aktiviert.
Ich spiele auch viel mehr Fallen. Wenn die Reckless Greeds spielen, spielen die auch viel mehr Fallen, weil die halt, wenn der Max-C kommt, auch ein bisschen Schutz braucht für die nächste Runde, weil die können ja nicht durchziehen.
Aber vergiss nicht das Traps dann.
Ich spiele das Traps dann ja nicht, deswegen.
Ja, jetzt spielt dann jeder Traps dann. Das
werden sehen, wie es in Grün wird.
Sonst, es war ja eigentlich recht interessant, wie fühlt sich das an, wenn man die Top 4 hört und man kennt jeden Spieler in den Top 4 und weiß, man kann mit jedem Deutsch reden und eigentlich ein recht chilliges Spiel machen.
Das ist eigenartig, weil ich auch nicht gegen Joshua spielen wollte. Weil er will halt unbedingt gewinnen, ich wollte ja auch gewinnen und dann, ja, war halt einer von beiden, in dem Fall halt er auch sehr genervt, dass er verloren hat, weil er unbedingt gewinnen wollte.
Also du hast seinen Traum zerstört.
Ja, leider.
Guter Freund.
Ja,
Eure
miteinander.
Freundschaft ging seit London zu
Kaputt, schon
Ende.
vorbei. Ich war Team Kiki.
Ja, also ich habe mich gefreut, vor allem weil wir eben uns untereinander gekannt haben und uns auch gut verstanden haben. Und von dem her ist es schon toll, wenn dann jeder was zum Feiern hat.
Das ist
Auch
halt
wenn
entspannt, ja.
manche mehr, manche weniger.
Ja, die
Viel
Legende wurde
chilliger als gegen
besiegt.
andere. Ja, als ich gegen in Bochum gegen Stefano war ja auch ein bisschen problematisch mit ihm.
Ja, Stefano
Das
ist
darf
kein
ich halt in diesem Fall
einfacher.
nicht. Als muss halt gegen Joshua und ich spielen, war sehr entspannt.
Ja,
Ja.
habt ihr schon gewusst oder habt ihr schon einen Favoriten gehabt bei den Top 4 oder seid ihr in das Match gegangen und euch gedacht, so, ich gewinne jetzt? Oder habt ihr euch
Also
gedacht, oh, das wird sehr schwer jetzt, weiß nicht, ob ich da gewinne, wird er
ich bin
wahrscheinlich
jetzt nicht bei
gewinnen?
den Top 4, aber wenn man in den Top 4 ist, dann will man gewinnen. Das jedes Mal so war jetzt auch in Bochum, glaube ich, so. Ich habe auch gesagt, wenn ich in den Top 4 komme, will ich gewinnen.
Mein Mindset war die ganze Zeit, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich will gewinnen. Und ja, das hat dann am Schluss gereicht.
Okay, das heißt, für Spieler, die gewinnen sollen, die sollen sich jetzt ein iPod nehmen und immer draufschreiben, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Endlos Schleife und dann hören sie das vor jeder Runde, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen, ich werde gewinnen und dann werden sie auch gewinnen.
Ja, also jetzt nicht so in dem Tonfall auf jeden Fall. Also man muss das halt mit mehr Emotion ausdrücken
Ja.
und dann wird man so gepusht, dass man einfach nur mehr gewinnen kann.
Richtig. Wenn man auch ein bisschen Glück hat, halt, wenn man auch die richtigen Karten hat.
Natürlich.
Das ist auch nicht unwichtig.
Okay,
Man muss noch gut ziehen, sehr klar.
wenn man das jetzt zusammenfasst, also was war ausschlaggebend für einen Turniererfolg, also insgesamt?
Das beste Deck, finde ich. Wie war die Frage gemeint?
Also, ja, also welche Faktoren waren sozusagen die ausschlaggebenden Faktoren für euren Turniererfolg? Also wieso seid ihr so weit gekommen? War das die richtige Deckwahl, richtige Seitdeckwahl,
Zum einen.
mental oder keine Ahnung, gutes Essen, dadurch hattet ihr super Power oder seid ihr von euren Teams so unterstützt worden oder wie ist das? Was sind die Hauptgründe, dass ihr so erfolgreich wart? Also genau an diesem Event.
Ja, zum einen finde ich, dass wir das richtige Deck gespielt haben, als das beste Deck. Und zum anderen war es halt in meinem Fall so, dass ich halt sehr zuversichtlich war. Weil ich viel Vertrauen in mich hatte. Und auch geglaubt habe, dass ich irgendwie hoffe. Gehofft habe, zumindest.
Ja,
Darf
also
ich
auf
halt
jeden
nicht
Fall.
aufgeben, auch wenn ich gegen Gadgets in der vierten Runde verloren habe, weil es ist niederschmetternd.
Passiert.
Ja, leider. Aber es war nicht passiert, aber es kann passieren.
Okay, auf jeden Fall, bei mir war es auf jeden Fall auch die Deckwahl natürlich. Dann die Trapstones im Main Deck waren super gut. Und natürlich war es aber auch so, dass mich die Leute, die mich gekannt haben und mit denen ich auch unterwegs war, also Peter, Rodrigo, Claudio, ja, zwischen den Runden immer gepusht haben. Und dadurch konnte ich auch gewinnen.
Ja, wir hatten ja nur mehr einen Spieler drinnen, den mussten wir richtig pushen, ein Österreicher. Wir pushen uns immer gegenseitig, aber das funktioniert nicht immer, aber es ist komisch, dass immer wenig Österreicher mitspielen und dann immer viele Österreicher aber dann gewinnen. Von den wenigen. Also ich glaube, wir sind sehr effizient in dem, was wir tun.
Jo.
Wieso auch immer. Na gut, ich glaube, jetzt haben wir eh schon, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Das heißt, wir können dann ruhig noch ein wenig mehr plauschen. Was hätten wir da noch Cooles? Cool. Ha, das ist immer eine interessante Frage. Also Shooting Star 98. Wie wurde es früher bei euch in der Schule von Mitschülern aufgenommen oder allgemein aufgenommen von der gesamten Nicht-Yu-Gi-Oh! Community, dass ihr Yu-Gi-Oh! Spielt? Also auch privat, in der Familie, unter Freunden. Also wie haben die Leute da reagiert?
Erstmal erschockt. Mich erstmal ausgelacht. Jo, nach ein, zwei Wochen haben die halt ein bisschen gegoogelt, halt beim Namen gesehen, ob was gewinne, und da haben die gesagt, ja, haben mich schlecht gut gemacht und so. Halt im ersten Mal lachen die dich aus, weil halt alle Leute meinen, es wäre ein Kinderspiel, weil halt wegen dieser Serie. So.
Ja.
Leider so. Auch wenn sie schön ist.
Ja, in der Mittelschule beziehungsweise in der Volksschule war es ja nicht so, dass du der Einzige warst, der gespielt hat, sondern noch mehrere, also da war es nicht so schlimm. Dann in der Mittelschule haben es wenig Leute gewusst. Die es gewusst haben, die haben sowieso kein Problem damit gehabt. Und jetzt ist es einfach so, dass die Leute das anerkennen. in jedem bekannten Verwandtenkreis natürlich, und dass das super ist.
Also ich glaube, es ist allgemein die wichtigste Frage, die man sich irgendwann mal stellen muss, ist, wie geht man einfach damit um, wenn dich jemand fragt, hey, du spielst Yu-Gi-Oh!, wieso machst du das? Das ist nicht ein Kinderspiel, ja? Und du musst halt, keine Ahnung, also ich bin der Meinung, dass wenn einem etwas Spaß macht, dann soll man auch dazu stehen, und da können dich andere Leute auslachen, das ist ja wurscht. Wenn die keinen Spaß haben wollen, ja, wie ist ja ihr Pecher, wenn sie sich gern lustig machen darüber, dass jemand was macht, was sie peinlich finden, ja, ist halt deren Problem. Solange du das lustig findest, kann dir das ja egal sein, weil.
Im jugendlichen Alter ist halt ein bisschen anders.
Ja, im jugendlichen Alter, da muss man erst
heran. Also,
da weiß man das noch nicht, ja. Dass man einfach glücklich sein kann, ja. Und ja, findet, dass einem gefällt. Weil meistens sind das die Leute, die sich lustig machen, die eigentlich nicht, selbst nicht irgendwie was haben, wo, also was sie gern machen. Die machen sich dann halt gern lustig, weil, ja. Sind nicht die besten Leute, die das machen, sozusagen.
Ja, ich weiß.
Ja. Hattet ihr irgendwelche besonderen Matchups, außer Dragon Ruler Mirror Matchups?
Ich habe gegen Ujin noch gespielt und die Gravekeeper.
Ich habe gegen Xsaver und Twilight gespielt und sonst nur gegen Dragon und Dragonity.
Ich habe in den Top 32 auch gegen Firefist gespielt, stimmt.
Okay, na sonst, also interessant ist ja auch noch, erste Frage mal, würdet ihr zur Weiße S Turin fahren oder werdet ihr hinfahren?
Ja, ich werde hinfahren, auf jeden Fall.
Ich würde gerne hinfahren, aber ich bekomme leider nicht frei, da ich da Wochenenddienst habe und schon so viele Leute frei haben zu dem Zeitpunkt, deswegen kriege ich von meiner Arbeit nicht keinen Urlaub.
Haha, Alpi, ein Angst gegen weniger.
Ja. Ich dachte, diesmal gewinnen.
Ja. Wer kann ihn sonst noch stoppen? Wir werden den anderen Österreicher hinschicken. okay, ja, also, wieso ich die Frage überhaupt gestellt habe, ich schätze mal, wenn ihr hinfahren würdet ihr auch wieder Dragon Ruler spielen?
Ja.
Ja.
Okay, und es ist jetzt ein neues Set herausgekommen. Ich glaube Shadow Spectre. Und darin war also Yu-Gi-Oh! Dragon 99 hat er entdeckt, dass es ein mythischer Baumdrache und ein mythischer Wasserdrache gibt. Also es ist ein Erde- und ein Wasserdrache, die eine Combo machen, und dann, wenn du beide hast, hast du zwei Level 8 Monster, dann kannst du ein Felgrand Dragon machen, das ist ein gutes Exit-Monster. Würdet ihr euer Deck jetzt umbauen und diese zwei Drachen inkludieren, oder was würdet ihr allgemein an euren Decks verändern, weil ja jetzt auch die Noble Knights dazukommen, das heißt, da wird man auch sicher im Side-Deck irgendwas ändern müssen.
Ich kenne diese Karten halt nicht so genau, aber ich habe halt auch von Teamleuten gehört, dass die Karten nicht so gut werden sollen, außer dieser eine, ich glaube der Wasservierer oder so. Irgendeiner, mit dem Devils kannst du ihn auch irgendwie holen für Dreierwurf oder so.
Ah, das ist der Baumdrache.
Ja, richtig, der halt. Aber ja. Man muss die halt nicht spielen, ich kann mich eh nicht entscheiden, was ich dafür raustun würde, von daher lass es, glaube ich, sein.
Ja, der Erdedrache ist so, wenn du ein Wassermonster, anders ist es. Der Erdedrache ist so, den tust du normal beschwören, oder du holst ihn halt mit Debris vom Friedhof. Wenn du ihn mit Debris vom Friedhof holst, kannst du halt irgendein Vierexit machen, wie zum Beispiel Pearl oder Maestruck oder
Direwolf.
Das Problem ist halt, im Dragon-Ruler hat man sehr wenig Platz im Extra-Deck, oder man muss sich wirklich jede Karte überlegen. Und der zweite Effekt, den er hat, er kann, glaube ich, einen anderen Drachen am Spielfeld auswählen, und dann bekommt er das gleiche Level wie dieser Drache. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Redox beschwörst, oder, keine Ahnung, ein Tidal, ist komplett wurscht was, und du legst ihn raus und kopierst das Level von Redox, Tidal etc., dann hast du plötzlich zwei Level 7 und hast eigentlich einen Draco-Sack gemacht mit einem Drachen zusammen. Also nehmen wir an, du machst Tidal, entfernst halt Redox und suchst dir den Drachen, dann hast du einen Draco-Sack. Und das ist eigentlich recht gut, weil du machst die Normalbeschwörung, die eigentlich ja dann zu einem Draco-Sack dir verhilft. Anstatt dass du zwei Drachen beschwören müsstest, damit du mal zu deinem Draco-Sack kommst. Verlierst zwar deine Normal Summon, aber kannst halt leichter 7 Exits bauen.
Müsste man das mal testen, denke ich mal. Ob das wirklich gut ist. Ob man noch Platz im Main und in die Zeit und extra hat. In meinen Augen wird es halt wirklich schwer, weil ich kann mich von keiner Karte trennen. Vom Extra-Dex. Alles viel zu wichtig. Müsste man schauen.
Ich glaube, es reicht, wenn man zwei Dracos spielt.
Ich habe doch frei gebraucht, obwohl ich kein Trigon gespielt habe.
Um dir zu helfen. Wenn du drei brauchst, dann solltest du dir vielleicht überlegen, in irgendeiner Situation einmal keinen Dracozac, sondern was anderes zu machen.
Aber Dracozac kann man halt viel zu gut. Aber vor allem in der Late Game, da brauchst du die halt einfach. Start erst manchmal, oder später braucht man die später immer wieder. Je nach deinen Ressourcen, auch da brauchst du den Dracozac.
Ja, Dracozac ist schon das Beste, was du hinlegen kannst meistens.
Finde ich auch.
Dracozac ist die Maschine.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann gibt es auch keine anderen guten Rang 7er, die man hinlegen könnte. Denke Becker oder Geier oder Master of Blade, wenn man nicht spielen würde, wäre jetzt nicht gerade die optimale Entscheidung.
Ja, und Synchros kannst du auch nicht wirklich so viele hinlegen. Du kannst maximal Colossal oder Angel of Sierra hinlegen.
Oder Scrap Dragon vielleicht. Doch cooler, wenn man nicht spielt, aber sonst.
Ja, und von dem her ist Dracozac halt meistens immer das, was man hinlegen will. Aber ob der Wood Dragon wirklich gut ist, das muss man, wie Alpe schon gesagt hat, austesten. Und die Frage ist natürlich, was cuttet man dafür? Weil du hast schon so wenig Platz im Drachen selber. Und von dem her, es gibt, glaube ich, keine Karte, die schlechter ist als der Wood Dragon.
Vielleicht diese Karten, die Wader und DDR einfach nicht raus, weil die einfach in den Test so gut kamen. An den fährten Crimson Blader wieder zu holen, war echt, ja, sehr spielentscheidend.
Darf ich kurz einwerfen, wie ihr allgemein das Meta derzeit findet? Also gefällt euch dieses Eindeck-Meta oder?
Ja, geht. Diese Form gewinnt ja, oder unser Top ja auch relativ oft. Halt ein Deck, was aber gar keinen Spaß macht. Mirror Matches gehen ja noch, die machen ja noch ein bisschen Spaß. Weil man ein bisschen überlegen muss, aber diese Form ist ein Opium weg. Wenn nicht, hast du verloren. Wenn ja, dann hast du halt Chancen, so.
Ja, Evil Swarm kommt darauf an, wie dein Side-Deck ist. Also wenn du ein gutes Side-Deck hast, dann sollte Evil Swarm einfach kein Problem sein.
Ja. Also halt gestern auf dem Regional-Turnier halt 3 Encore, 2 Decree-Starts, dann haben wir gegen Ofen ordentlich gemacht, weil ich keinen Druck aufbauen konnte. Habe ich trotzdem verloren.
Ja, ich sag's dir, Injection, Fairy Lily und Grantmore. Das sind die Karten. Ne? Vielleicht nicht 3 Encore, sondern vielleicht nur 2. Und ja, dann pam, 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 pam.
Ja, wahrscheinlich auch noch 2 spielen.
Mol ist, weil zum Beispiel du greifst an mit Mol, nimmst ihn zurück auf die Hand, sein Ofenmäßig, ja, dann machen wir gleich Redox-Effekt mit Mol, beschwören gleich, papapapam. Und solange du den Mol hast, kann er keinen Exit machen.
Muss erstmal durchkommen, ja.
Und die Lilly ist auch gut, weil du hast Ancient Fairy, das heißt, du kannst sie theoretisch, okay, wenn du Ancient Fairy hast schon gegen ihn, dann schaut sowieso schon gut aus, ja, weil dann hast du viele Leben. Und bei der Lilly ist auch so, die greift so an, ja. Wenn wir Game 2 sind oder Game 1, er spielt sicher kein Prison, wenn er Iron Wall spielt. Oder wenn, dann hat er Miraforce. Aber meistens haben sie so verboten, das Kleid und so unten. Und dann kommt die Lilly einfach mit 3-4. Okay, dann stirbt sein erster Ophion. Was will er hinlegen? Er hat nichts, was Lilly töten kann. Und meistens ist so, wenn sein Ophion weg ist und er kann den Keroken nicht machen, dann kommt er nie wieder zurück ins Spiel, weil dann hat er viele Schutzkarten, die ihm alle nichts bringen. Oder er hat so seine Mind Drains oder seine Iron Walls oder was weiß ich.
Wenn er Iron Wall hat, dann kannst du ja auch nicht viel machen. Kannst du deinen Drachen nicht beschwören. Das ist auch komplett perfekt.
Also Iron Wall wird ja immer ge-MST'd. Oder geblastert. Oder getrapstanz. Oder gewinkblast. Oder ge-geekybreaked. Also das ist irgendwie nicht so die Antwort.
Die Antwort muss man erstmal haben. Ja, manche.
Ja, das stimmt natürlich. Aber von dem her, das Format ist so schon sehr lustig. Also vor allem die Mirror Matches sind eben toll, weil sie meistens lange dauern. Ich meine, jetzt nicht gut für das Turnier, aber so von dem her, dass man viele Ressourcen managen muss und das macht schon sehr viel Spaß von dem her.
Was glaubt ihr jetzt? Es gibt ja jetzt so eine neue Ryo-Karte, die nennt sich Mistake. Das ist eine permanente Falle, solange die da liegt, kann man keine Karten mehr außer durch Ziehen auf die Hand suchen. Das heißt, man kann mit keinen Drachen mehr suchen. Glaubt ihr, dadurch wird jetzt wieder Traps dann eher nein und eher doch den MST, weil das tötet das gleich, weil sonst muss ich einen Zug warten und vielleicht schießt er sonst in meiner Endfest aus, oder? Was für eine Auswirkung, glaubt ihr, hat die Karte auf, sowieso, weil dieser gegen Spellbook ist sie super. Okay, ich leg die hin. Ja, spielst du mit Chishin? Okay, passt, bringt dir nichts. Also das ist eigentlich die Antwort derzeit auf fast alle Decks.
Ja, auch wenn man halt Drachen entfernen kann, man die anketten, kann er keine suchen, hat er 2 Farben verloren. ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich MSD einfach viel besser ist als Satzan, weil die auch halt gegen die Ravine wirkt. In die Ravine braucht der Gegner mal kein Spiel reinzukommen mit den Schwertern und kommt einfach nicht rein.
Also, das Mystic finde ich schon gut, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, jetzt muss jeder wieder unbedingt MST sofort spielen. Weil wenn du Trapstone oder so gegen das Mystic hast, dann kannst du ja auch schon relativ viel machen. Und dann kannst du ja auch einen Dracosack bringen, beziehungsweise das dann wegschießen. Oder du hast ja dieselben Outs von dem her auf das Mystic wie auf die Iron Wall, nur dass du halt genauso wie bei der Iron Wall keine Drachen entfernen kannst, keine großen Drachen entfernen kannst, um die anderen zu beschwören. Und bei der Iron Wall kannst du halt gar nicht entfernen, also.
Ja, also ich glaube hauptsächlich pusht das ja das Evil Swarm Deck, oder? Weil die können das einfach spielen, können sich zwar dann keine Lanze mehr suchen, aber okay, dann spielen sie halt mit nur einer Lanze.
Ja, und
dann
die eine Falle können sie auch nicht spielen, die zurück ins Deck legt und wieder auf die Anzucht dann.
Ja, das ist eh nicht so besonders, also.
Schlecht ist sie nicht.
Die ist schon
wichtig. Versuchen finde ich jetzt nicht übel.
Wenn ich sie ziehe, hasse ich sie. Und ich suche mir fast immer die Lanze.
Ein Profion weg, kommt die Falle, sucht den Kerkel, ist der zweite wieder auf dem Feld dran. Oh, da guckt man wieder blöd, weil man nichts machen kann.
Okay. Sonst allgemein, jetzt wieder zurück zu London. Wie hat euch London allgemein so gefallen?
Ich habe die Stadt nicht ansehen können, weil ich keine Zeit hatte. Ich musste ja schon Sonntag direkt wieder los.
Dann machen wir das so. England, wie hat euch England allgemein gefallen? Die Leute und das Ganze rundherum? Essen etc.?
Essen, alles ganz schön halt, aber viel zu teuer. Da hat er schon ein halbes Vermögen, wenn wir was
essen. Ja, England war cool, aber am ersten Tag habe ich die geschmackloseste Pizza der Welt gegessen. Das war nicht so toll.
Für 10 Pfund.
Für 10 Pfund, ja. Das war ein Griff ins Klo, aber sonst. Ja, am letzten Tag waren wir dann Steak essen, das war richtig gut. Und genau. Und so, da wir eine halbe Stunde circa von der Location entfernt gewohnt haben, haben wir auch zum Teil London gesehen. Es war schon sehr schön.
Das heißt, wenn euch jetzt jemand fragt, hey, London, soll ich da wirklich hinfliegen? Patrick und Albei, erzählt, was soll ich machen? Was sagt ihr denn dann?
Ja. Natürlich. Also, ich kann London nur weiterempfehlen. Auch wenn man jetzt mehr Zeit investiert in London, dass man Sehenswürdigkeiten oder so anschaut, das ist sicher bestimmt toll. Ich habe zwar nicht viele Sehenswürdigkeiten gesehen, aber ich bin mir sicher, sie sind toll.
Ja.
Ja, also wenn ihr im Lotto gewonnen habt, auf nach London.
Um es wieder zu verprassen.
Yes. Bei den Preisen.
Ich möchte nur anmerken, Patrick macht Schleichwerbung, weil ja, natürlich, im Supermarkt gibt es lauter Ja-Natürlich-Produkte. Und wenn er sagt, hey London, ja, natürlich, könnte er eigentlich schon in die Werbebranche gehen.
Ich kriege Geld dafür.
Also, ja.
Ich werde gesponsert von Ja, natürlich.
Hey, gehst du zu Turnier? Ja, natürlich. Hey, was isst du dort? Ja, natürlich. Ah, das. Seid ihr auch hin und wieder auf YouTube unterwegs? Zu Yu-Gi-Oh! Technisch?
Schau mir vielleicht ein paar Videos an, wenn ich Langeweile habe.
Haha, erwischt.
Ja.
Was ist dann dein Lieblings-YouTuber?
Mein Lieblings-Channel wäre von dem Lithium da. Von dem schaue ich gerne die Videos an, weil ich mir Langeweile habe, wenn ich nicht schlafen kann. Er macht halt recht Spaß, weil seine Videos halt sehr qualitativ sind. Und er halt immer so Leute featured und seine Filme, die auch bekannter sind. Ich kann mal schauen, wie deren Spielstil ist.
Ich mag zum Beispiel Rodrigos Channel, dann ich mag aber auch eben den Channel von Lithium und was auch, wer auch sehr viele lustige Videos hat, ist Waffles.
Also ich muss sagen, YouTube gibt sowieso also sehr viele Sachen, die man sehen kann. Ich mag natürlich meinen eigenen Channel mit dem Problem, dass ich sehr selten was poste. Dadurch ist mein Channel auch nicht sonderlich populär. Aber ich habe immer coole Sachen drauf gemacht, wie zum Beispiel Pro-Plays, wo halt erklärt wird, wie man durch Ruling-Wissen ein Spiel gewinnt oder clevere Situationen umspielen kann. Also wenn man es weiß, dann kann man es halt hin und wieder in einem Duell anwenden, so wie dass man, wenn man mit Stardust angreift und dagegen macht Prism und hat, man hat MST, dass man MST auf seine Karte macht und dann mit Stardust den eigenen MST negiert und dadurch ist der Stardust im Friedhof und kann nicht mehr vom Prism entfernt werden. Mhm. Aber ansonsten hätte ich auch gesagt, also Lithium ist recht cool, weil er macht das immer recht professionell und es ist halt immer cool, wenn du so einfach Feature-Matches hast auf Kamera von der YCS, weil ich glaube, es gibt sonst keinen anderen Channel, also diese normalen YouTuber-Channels, die gefallen mir nicht so, wo ich so immer, oh, ich öffne jetzt das tausendste Booster, wie spannend, ich schaue, was ich ziehe und schreie noch laut dabei herum. Es gibt sicher viele Leute, die diesen Podcast anhören, ich hoffe zumindest, dass es mehr als wie 5 werden, also Leute, haut rein, ja? Also strengt sich an, ich will, dass dieser Podcast gut gehört wird. Und deshalb, folgendes, ich gebe euch jetzt die Gelegenheit, ihr könnt jetzt an die Zuhörer, die zu 90% ETCG-User sein werden, 10% irgendwelche Leute, die euren Namen gegoogelt haben, auf die ETCG-Seite kommen, da den Podcast sehen, sich diesen peinlichen Podcast anhören werden. Welche Message hat denn diese Hörer? Was wollt ihr ihnen mitteilen? Was wollt ihr ihnen sagen? Dum, 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 dum. Dramatische Musik, insert air.
Ich darf gern anfangen.
Okay. auf jeden Fall. Wichtig ist, immer fair spielen und verdammt.
Oje, falsche Message. Second try.
So, ich wollte noch mehr sagen, deswegen habe ich dann den Faden verloren und deswegen rede ich jetzt noch ein bisschen, damit ich den Faden wiederfinde.
Ich rede, um zu reden und um mich reden zu hören.
Genau, ja. Nein, auf jeden Fall, wichtig ist, spielt immer fair, gebt euer Bestes und dann erreicht auch das, was ihr erreichen wollt.
Immer fair spielen, auch Spaß am Spiel haben. Immer auch, wenn man gewinnen will, auf faire Weise gewinnen. Nicht irgendwie unfaire Taktiken verwenden oder unfair spielende Schulscharten schießen oder was auch immer. Damit das Spiel auch immer Spaß machen. Und man wird irgendwann immer erfolgreich sein. Irgendwann muss man immer toppen.
Glaubst du nicht, dass man bei Yu-Gi-Oh! Das wie bei Pokémon das Motto machen? Gott, win them all. Ich will der Allerbeste sein. Pam! Ja. Keiner von mir war. Ja. Nicht? Ja, nein, vielleicht.
Der Beste muss man nicht mal sein, man will als einer der Besten sein.
Man will natürlich schon der Beste sein, also indem man dann eben die Worlds gewinnt und auch sonst natürlich Turniere gewinnt, aber wenn man das nicht durch sein eigenes Können schafft, sondern durch eben irgendwelche Hilfsmittel wie Cheaten, Stacking und so weiter, dann ist das ja auch ein leerer Erfolg.
Das hängt immer halt davon ab, wie das die Personen sehen. Es gibt Leute, die finden das cool, ne? Und freuen sich, wenn sie damit durchkommen und andere, sie sind es halt anders, einen tolerieren es, die anderen wollen nicht gleich hängen, wenn sie das hören, dass du das machst. Gibt's halt unterschiedliche Meinungen dazu, aber ja. Fair spielen. auf die lange Sicht ist es besser, wenn man fair ist, weil dann, ja, man wird mehr im Leben belohnt, ja. Obwohl die meisten sagen, was bringt's, wenn ich immer nett und freundlich bin, das Leben wird mich eh bestrafen. Ich kann euch sagen, nein, so ist es nicht. Das Leben wird euch so oder so bestrafen, ob ihr jetzt Scheiße baut oder nicht, ja, nur auf die lange Sicht ist es immer klüger, also ehrlich zu sein und, ja.
Genau.
Na gut, na gut. Sonst auch, es gibt sicher Leute, die ihr grüßen wollt, weil jetzt hat's Messages und so viele Leute ausgesprochen, vielleicht wären es 10 Hörer jetzt nach den Messages.
also ich grüße mein Team komplett die Card Gaming und all meine Gegner, beziehungsweise auch meine Freunde, mit denen ich auch viel spiele, wie Kerner, Niklas hier in Köln.
Jo, also und ich grüße.
Und mein Sponsor Atzen Jens, den grüße natürlich auch.
Atzen Jens.
Bester Name, ich weiß.
Atzen Party.
Dingeling.
Ah, das wird euer neuer. Boah, mach so ein Musikvideo. So. Dingelingeling, wenn Atzen Jens singt. Card Complexity Gaming. Dingelingeling.
Also ich grüße natürlich alle Leute, die mich kennen. Dann meine Gegner von der YCS London natürlich und auch sonst gegen die Leute, gegen die ich gespielt habe. Dann natürlich alle meine Freunde. Natürlich auch United Gosos, dann auch United Gosos und auch Complexity Card Gaming und ja, jeder, der mich kennt.
Hast du keine Eltern, die du grüßen möchtest? Und
Ja, aber die hören das ja sowieso nicht an, also von dem her.
Ah, das heißt, du bist so schlecht, dass du ihnen dann nicht einmal den Podcast anhören lässt, damit ich nicht eine User oder zwei Hörerzahlen mehr kriege.
Genau.
Ah.
Das mache ich nur, damit du einen schlechteren Wort hast.
Ja, ich merk's. Und seit wann ist es in Mode? Wieso grüßt man seine Gegner?
Ich habe das jetzt einfach nur so halb nachgesagt.
Ja, okay, dann fragen
Kann
wir
man
den
auch von
Urheber
jedem
der
Spiel einfach
Idee.
dazulernen. Jedes Spiel kann einfach Einfluss auf dein Spielerleben machen, also das Neues lernen, zum Beispiel Moding, Spielweise.
Also grüßt du sie dann sozusagen, weil du durch sie was gelernt hast, oder grüßt du
Richtig.
sie, weil sie durch dich was gelernt haben? Oder
Beides,
beides?
finde ich. Ich brauche viel durch meine Gegner zu lernen.
Ja, cool. Ah, sonst, wir könnten noch eine Random Question machen. Was wäre der Grund für euch, wenn euch jemand fragt, hey, was ist ECCG? Wieso sollte ich auf ECCG gehen? Was würdet ihr dem dann sagen? Also außer, dass es da super tolle, geile Podcasts gibt.
Das Forum aktuell bin ich noch, was ich bin. Aktuell ist, dass da die ganzen News halt so schnell wie es geht halt immer ja zu zeigen sind, dafür die neuen Promokarten, neuen Booster.
Ja, stimmt, wir haben Yami Silver, Spoiler King.
Ich
Genau, ja.
kann viel tauschen, verkaufen, Strategien kann man nachlesen, sogar andere besprechen. Und ETCG ist auch für andere Spiele wie Pokémon oder so halt auch als mehr oder weniger aktiv.
Das heißt, könnte man ETCG mit einem Satz beschreiben? Also was es für euch ist zum Beispiel?
Ein Satz.
Informationsquelle.
Vielleicht.
Also das ist jetzt zwar sehr kurz beschrieben, in einem Satz.
Ja. ECCG ist ja eigentlich, also österreichische Community ist ein wenig vertreten und deutsche Community, das ist die deutsche Community sozusagen, weil das sind die meisten, also weil es gibt es einfach schon so lange und ich habe zum Beispiel, ich bin das erste Mal auf ECCG gekommen, wie ich mich über, also Competitive Yu-Gi-Oh! Informiert habe, so, okay, gibt es da irgendwo Decklisten? Oha, es gibt deutsche Decklisten? Oha. Ja. Und dann plötzlich landest du in einem Forum, das ECCG heißt und kommst drauf, dass du scheiße bist, weil die alle viel bessere Decks haben und du probierst mit Leuten zu diskutieren und kommst drauf, hey, fuck, die haben recht. Oder halt auch nicht, aber.
Ja, das passt ziemlich gut zusammen. Weil,
Ziemlich gut, ja.
ja.
Naja, okay. Ist zwar ein wenig extrem ausgedrückt, aber ich hoffe, die Zuhörer werden mir meine Worte, ja, entschuldigen. Na gut, sonst noch irgendwas? Außer, dass ihr bald hungrig seid und essen und schlafen gehen werdet, weil ihr müsst ja morgen früh raus, weil sonst schlagen euch eure Mütter.
Ich lernen muss, wer Englisch, weil ich morgen eine Klausur schreibe.
Hat einmal viel Erfolg, also im
Ja,
Voraus.
danke.
Ja, viel Glück.
Weil sonst darfst du sicher nicht Turin, ja? Sonst darfst du
Ich muss
sicher
gut
nicht nach
geschrieben werden.
Turin. Ja.
Sonst geht für mich die Kanzel.
Wobei, du hast eh einen Vorteil, weil durch Yu-Gi-Oh! Und dadurch, dass man immer international auf Turnieren unterwegs ist, lernt man sehr viel Englisch. Du kannst zum Beispiel sagen, Attack heißt Angriff und Defense heißt Verteidigung und Lingering-Effekt ist was Bleibendes.
Ja.
Hast du da mal schon was gebracht? Dass ich mich zum Beispiel Guide, Führer oder Fremdführer verguide. Das wusste ich zum Beispiel durch das Kartenspiel.
Ja, das ist cool, ja. Oder dass ein Topf ein Pot ist. Weil sonst sagst du, ein Pot ist ja, ey, ich habe den Pot gewonnen, ich habe irgendwie so einen Haufen Geld gewonnen, aber nein, ein Pot ist ja eigentlich schon ein Kessel.
Ja, das hat schon mehrere Fremdwörter erklärt, das Spiel.
Ja.
Das war schon gut.
Na gut, was, sonst bedanke ich mich bei euch. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Podcast mit euch zwei. Ihr wart sehr kooperativ. Ich musste nicht zuteilen, ihr habt das alles von selbst gemacht. Und ich hoffe, dass die Hörer, dass es ihnen auch gefallen hat. Ja, und sonst würde ich
Hoffentlich.
sagen, wir vertschüssen uns und
Okay.
geben noch die letzte Nachricht. Also tschüss, liebe Hörer, hört wieder rein.
Jo, ciao.
Passt. Ciao.
Okay.